Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute begrüße ich Bex Runge im Podcast. Bex benutzt die Pronomen es und nims und hat vor 3 Jahren das Bildungskollektiv Minzgespinst gegründet. Das Team besteht aus 4 queeren und neurodivergenten Menschen und bietet Workshops, Vorträge und weitere Formate an. Ihr Ziel, Unternehmen und Einzelpersonen für Inklusion, Awareness und Geschlechtergerechtigkeit zu sensibilisieren und damit insgesamt eine gerechtere Welt zu gestalten. Um Queerness und Neurodivergenz soll es heute gehen. Schön, dass du da bist, Bex. Hallo.
Hallo Ninja, schön hier zu sein.
Ich bin heute, wir nehmen einen Tag nach den Europawahlen auf und ich war heute Morgen so, oh Gott sei Dank, kann ich noch irgendwie über coole Themen sprechen, irgendwer muss mich beruhigen. Ja, also wie geht's dir heute?
Tatsächlich, dadurch, dass unser Team deutschlandweit verteilt ist, war das Erste, was wir gestern Abend gemacht haben, Wahlkreise zu vergleichen. So nach dem Motto, bei wem sieht's bei uns gerade am schlimmsten aus?
Was am schlimmsten, ja.
Ja gut, es ist nicht überraschend, dass die Person von uns, die in Ostdeutschland wohnt, in dem Sinne die negativen Wahlergebnisse gewonnen hat. Und da haben wir dann auch, bei uns ist es einfach seitdem in Thüringen Kommunalwahlen waren, ein dauerhaftes Thema mit, wie können wir uns darum kümmern, wie können wir tatsächlich auch Leute im Team schützen, wie können wir im Notfall auch Menschen da rausholen und bei irgendwem anders erstmal unterbringen. Das heißt, es überraschte mich halt nicht. Was mich eher überrascht, ist so diese Hilflosigkeit, die damit einhergeht. So dieses, oh mein Gott, schockt Pikachu, alle Vorhersagen und alle Prognosen, die in den letzten 3 Jahren irgendwie in dem Kontext passiert sind, sind dann ja auch wirklich eingetroffen.
Ja, sehr überraschend, genau. Wir wollen gleich noch ein bisschen vertiefend sprechen. Ich will dich aber vorher erstmal noch ein bisschen vorstellen. Die Themen, auf die du in deiner Arbeit mit Minzgespinst immer wieder aufmerksam machst, sind zwangsläufiger Teil deines Alltags. Du bezeichnest dich als neurodivergent, behindert, pflegebedürftig, nicht binär und trans. Auf dem Instagram-Kanal von Minzgespinst erzählst du, dass du mit einer persönlichen Assistenz, deiner Schwester und deinen Großeltern zusammenlebst. Und wie schon erwähnt, bist du Gründerin der Plattform Minzgespinst. Dabei bezeichnest du dich selbst als Polit-Influencer, TänzerIn, Coach und SpeakerIn für Diversity, Empowerment, Sensibilisierung und Inklusion. Und bei den Recherchen konnten wir nicht so viel in Erfahrung bringen, was du eigentlich vor der Gründung der eigenen Plattform gemacht hast. Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie so dein Leben vor beispielsweise 10 Jahren aussah?
Vor 10 Jahren war ich in der Jugendhilfe. Das ist tatsächlich, ich war mehrere Jahre in der stationären Jugendhilfe nach 2 Klinikaufenthalten, weil undiagnostizierter Autismus und psychische, in dem Moment, Belastungen das Verhältnis zu meiner Familie damals sehr belastet haben und da dann auch in der Klinik entschieden worden ist, dass ein räumlicher Abstand erstmal sinnvoll sei. Heute aus rückblickender Perspektive sind wir uns alle sehr einig, dass mir eine frühe Diagnose sehr geholfen hätte und vielleicht die Jugendhilfeerfahrung auch vermieden. Gleichzeitig hat es mich sehr früh sehr selbstständig gemacht, zwangsläufig. Und ja gut, dann habe ich tatsächlich studiert und war in der Hochschulpolitik. Und aus der Hochschulpolitik in den ersten Burnout und daraus in die Gründung. Das heißt, vor Minzgespinst habe ich tatsächlich nicht so viel gemacht.
Alles klar, das heißt, wir gehen da gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du als behinderte Person andere Energieressourcen hast als chronisch gesunde, nicht behinderte Menschen und teilweise einen sehr seltsamen Schlafrhythmus hast. Kannst du erzählen, wie ein gewöhnlicher Tag in deinem Leben aussieht?
Beginnt meistens um 9 Uhr mit Kaffee. Also 8.30 Uhr werden die Katzen gefüttert von meinem pflegenden Angehörigen / persönlicher Assistenz. Dann um 9 Uhr Kaffee, Mails checken, Instagram checken, Dinge im Bett tun, Duolingo machen und um 10 Uhr aufstehen, Care-Routine mit der Assistenz durchführen und ab um 11 Uhr geht dann meistens so die Arbeit los. Nochmal so Angebote schreiben, Veranstaltungen konzipieren, Texte schreiben für Social Media, Texte schreiben, wenn ich wieder an Buchprojekten bin, Sensitivity Reading. Und dann gibt's meistens so gegen 1 die erste große Mahlzeit. Und abends dann noch einen, wir nennen es immer Stupid Walk for my stupid mental health. Einmal um die Innenstadt drumherum, damit einfach auch mal rauskommen und Schritte und so weiter ein Ding ist. Und gerade verschieben sich so ein bisschen Routinen, weil durch den Zusammenzug mit meinen Großeltern jetzt halt auch sehr viel WG-Erfahrung da eine Rolle spielt. Auch kommt mal bitte runter, wir wollen euch was sagen oder ich habe das und das gekocht, braucht ihr die Reste? Und wir jetzt halt auch einen kleinen Garten haben, wo meine Großeltern sehr hinterher sind, dass wir lernen, wie Gartenarbeit funktioniert, damit wir den weiterführen können, wenn sie irgendwann das nicht mehr können. Was bedeutet, dass ich teilweise in sehr fancy Outfits Wein geschnitten habe diesen Sommer. weil es so Minirock, High Heels, völlig egal. Der Wein muss geschnitten werden. Du stellst dich damit so jetzt in den Garten. Und ich glaube, der Unterschied ist, mein Tag ist durchstrukturiert nach, was hat Priorität? Und Priorität haben Dinge, die unsere Existenzgrundlage sichern. Alles andere hat erstmal weniger Priorität. Und wie viel Energie ist eigentlich heute da? Und danach wird dann morgens auch in der Stunde beim Kaffee tatsächlich der Tag strukturiert. An Tagen mit wenig Energie fallen dann halt Dinge hinten runter. An Tagen mit mehr Energie versuchen wir sie aufzuholen. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch als Team von anderen Teams, weil wir alle mit weniger Energie zurechtkommen müssen. Aber das halt in dieser Gesellschaft egal ist. Also diese Gesellschaft ist ableistisch und wenn du sagst, ich kann das nicht leisten, ist die Antwort halt, naja gut, dann hast du Pech gehabt. Mhm. Und unser Vorgehen ist eher, okay, wir gucken, wie wir es ausgleichen können. Es zwingt, Ressourcen zu schonen, weil wofür keine Ressource da ist, wird nicht gemacht.
Wie hat sich, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du dich auch mit den anderen selbstständig gemacht hast mit Minzgespinst?
Andersrum tatsächlich, weil ich nie wirklich irgendwo angestellt gewesen bin, weil ich die Hochschulpolitik gemacht habe und da schon gemerkt habe, naja, sagen wir es so, als chronisch kranke, behinderte Transperson bin ich halt nicht unbedingt die Person, nach der sich jedes Unternehmen die Finger leckt. Und auch in NGO-Kontexten wird häufig ein Energiemanagement erwartet, das ich nicht liefern kann. Wir haben eher also erwartet wird gerne so ein gleichbleibendes Energielevel von bitte liefere jeden Tag deine, keine Ahnung, 4 Stunden konzentrierte Arbeit im Teilzeitbereich oder halt deine 8 Stunden Arbeit im Vollzeitbereich. Und bei uns ist es eher, wir arbeiten mit Peaks. Wir nutzen den Hyperfokus, um dann sehr viel zu schaffen, aber planen auch die Erschöpfung danach ein. Das heißt, es ist eher so eine EKG-Linie.
Ja.
Und da hat sich tatsächlich bei mir nicht so viel verändert, weil Hochschulpolitik ist sehr selbstständig. Aber trotzdem wird natürlich von außen viel vorgegeben. Und Minzgespinst war dann, okay, ich forme diese Routinen und mache das, was ich ohnehin gut kann. Menschen aufklären, Menschen mitnehmen, mich auf Bühnen stellen, Veranstaltungen leiten. Das sind alles Sachen, die halt im Learning by Doing entstanden sind und irgendwie finden Leute gut, was ich tue und dann bin ich darin noch besser geworden.
Wir auch, deswegen haben wir dich eingeladen. Was bedeutet es, dass du Polit-Influencerin bist?
Ich bin kein Mitglied in irgendeiner Partei. Bewusst nicht, auch weil das Strukturen sind, die ich gelernt habe, mit denen ich nicht gut harmoniere. Und einerseits, weil sie sehr langsam sind und andererseits, weil einfach auch die Anforderungen an Parteiarbeit sehr hoch sind. Ich bewundere Menschen, die in diesen Strukturen gut zurechtkommen, aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Ich habe es eine Zeit lang ausprobiert und bin gnadenlos gescheitert und damit brauchte ich aber meine Arbeit ist trotzdem politisch. Und meine Arbeit ist halt trotzdem etwas, wo ich möchte, dass sich Dinge verändern, wo sich Strukturen verändern, aber wo eben auch ein Zusammenwachsen von gesellschaftlichen Anforderungen, Parteipolitik und auch Unternehmen stattfinden muss, weil wir leben immer noch in diesem Kapitalismus und müssen immer noch in diesem Kapitalismus irgendwie überleben. Und was ich eben da mitbekomme, ist, dass super viele Menschen sehr prekär leben. Sehr so am Rande der Möglichkeiten, auch im sozialen Bereich von Förderung zu Förderung zu Förderung und dabei nach und nach viele Menschen ausbrennen, weil alles, was im sozialen Bereich ist, alles, was im politischen Bereich ist, wird vergleichsweise schlecht bezahlt. Und gerade im Kunst- und Kulturbereich ist dauerhaftes Prekariat die Norm und nicht die Ausnahme, die da in irgendeiner Form verändert werden sollte. Und InfluencerInnen zeichnen sich meistens dadurch aus, dass eben auch irgendwo ein Leben auf Social Media stattfindet. Und das findet bei mir auch statt, auch weil Online-Aktivismus eine der wenigen Möglichkeiten ist, für mich aktiv zu sein, selbst wenn ich keine Energie habe. Weil Content lässt sich vorplanen, eine Demo-Teilnahme eher nicht. Mhm. Und zum anderen, ich mache auch Werbung. Ich stehe auch offen dafür, dass wir davon leben müssen und dass das eben etwas ist, wo wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten. Ich möchte nicht, im Gegensatz zu euch, machen wir keinen Journalismus und ich möchte mir dieses Level auch nicht anmaßen. Ich finde super, wenn Menschen das tun und ich finde das toll, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir arbeiten können und da merke ich häufig, sagen Leute, ich mache Content oder ich bin Journalistin oder sowas und ich habe für mich immer gemerkt, das passt alles nicht. Und naja, schlussendlich ist das, was ich mache, genau das. Ich möchte als InfluencerIn arbeiten, ich möchte Reichweite haben, ich möchte auch Menschen in dem Moment mitnehmen, aber ich möchte auch politischen Content machen. Und gerade jetzt, wo auch Instagram und TikTok massiv politische Dinge einschränken, ist das eben auch eine Möglichkeit, wo beispielsweise Make-up-Tutorials mit politischem Inhalt gefüttert werden und ich sehe mich in beidem.
Sehr gut. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was ihr bei Minzgespinst eigentlich genau anbietet. Also vielleicht auch, welche Themen besonders gefragt sind, welche eher nicht so. Genau.
Es ist immer für mich so eine spannende Frage, weil wir so viel machen. Also wir tatsächlich von klassisch Workshops, Vorträge über barrierefreies Webdesign bis hin zu Prozessbegleitungen und Mediationen und Sensitivity Reading und Lektorat sehr viel anbieten, weil sich das eben auch organisch entwickelt hat. Also häufig war es dann die Frage von wegen, ich habe das und das zum Thema Neurodivergenz oder Queerness. Kannst du das machen? Und ich war meistens, klingt spannend, ich recherchiere mal, ich eigne mir die dafür benötigten Dinge an. Ja, kann ich. Und dadurch ist eher, wir haben diesen großen Themenkomplex und viel wird derzeit im Bereich der Intersektionalität gefragt. Also auch queere Zentren, die inklusiver werden wollen, aber auch Autismuszentren, die sagen, wir haben mehr Personen, die sich als trans outen. Was sollen wir machen? Und eben auch in dem Moment Verlage, die feststellen, Sensitivity Reading ist eine gute Idee, weil eine andere Perspektive drauf auf Themenkomplexe kommt und schlussendlich, weil es halt auch die Literatur in dem Moment besser macht. Ich nenne es immer ein inhaltliches Lektorat, weil wir machen ja keine Zensur, sondern eher, okay, das ist ungefähr so, als ob das Korrektorat mit dem Duden kommt und dich zensiert, wenn du dich weigerst, den Genitiv zu verwenden. Ja. Und wir sind dann eher so die inhaltliche Sache, was passiert eigentlich, wenn Menschen von unseren Themen noch nicht tiefes Wissen haben, aber die Themen trotzdem mit in ihren Figuren oder auch Sachbücher reinbringen wollen und schaffen dadurch nochmal eine Sensibilisierung. Was vergleichsweise selten gefragt ist, was mir aber sehr viel Spaß macht, ist die Veranstaltung Mika Noah Finn, warum heißen wir alle gleich, in der ich auf linguistische Art und Weise nach linguistischer Methodik ausarbeite, warum viele nicht-binäre Menschen sich die gleichen Namen aussuchen und das damit in gerade auch trans- und nicht-binären Communities halt eine überproportionale Häufung von Luca, Mika, Noah, Finn, Riley gibt. Ist bei uns im Kollektiv ja auch so. Wir haben zweimal Luca und zweimal Riley. Aber dadurch, dass wir halt auch Doppelnamen haben, haben wir zumindest noch die Möglichkeit, dass andere Leute entsprechend andere Namen nutzen können.
Wie ist das mit Unternehmen und Institutionen? Kommen die auf euch zu und sagen, hey, wir brauchen mal Hilfe oder sprecht ihr die auch an?
Meistens kommen sie tatsächlich auf uns zu, was daran liegt, dass ich unglaublich schlecht darin bin, uns selbst irgendwo anzupreisen und klassisches Marketing zu machen. Weil es ist eher so dieses Prinzip von, ja, ich weiß, dass ihr alle Probleme habt, weil strukturelle Dinge sind strukturell, also muss ich davon ausgehen, dass ihr alle unsere Hilfe braucht. Ich meine, nur 1% der behinderten Menschen wird im Jahr von den Werkstätten für behinderte Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Das sind einfach Zahlen, wo ich sage, okay, eigentlich brauchen das genug Leute. Aber ja, gleichzeitig sehen wir halt auch die Wahlergebnisse und damit ist durchaus auch in Unternehmen vertreten, dass da teilweise Menschen sitzen, die wenig bis gar kein Interesse daran haben und deren Unternehmen halt aussieht, als ob man beim Stockfoto die Krawattenfarben getauscht hätte.
Ja,
Zistian, Zistian, Zistian und Zistian sitzen an einem Tisch und treffen Entscheidungen. Gut, da muss ich mir dann auch nicht unbedingt die Abfuhr abholen, auch weil ich einfach nicht weiß, wie viel das dann bringt, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Und deshalb ist es eher ein, wir machen unser Ding, wir posten unseren Content, wir gehen auf Messen, wir gehen auf Veranstaltungen, wir halten Keynotes und am Ende, wer Interesse hat, kommt zu uns. Und die Leute, die überhaupt das Thema scheiße finden, werden sich nicht an eine behinderte Transperson wenden. Wir sind eine automatische Aussortieranlage für Menschen, die das Thema nicht gut finden. Die melden sich eher in unseren DMs.
Um Gottes Willen.
Oder in den TikTok-Kommentaren.
Ja, euer Logo zeigt eine Zuckerwatte. Wie seid ihr da drauf gekommen? Was symbolisiert die?
Eine Zuckerwatte ist ein Gespinst, weil Gespinste aus sehr vielen einzelnen Fäden bestehen, die zusammen etwas Ganzes ergeben. Und naja, ein weiteres sehr bekanntes und beliebtes Gespinst ist ein Spinnennetz. Aber hast du mal versucht, ein Logo zu entwickeln, das nicht aussieht wie eine Halloween-Party für Kinder und ein Spinnennetz?
Ein schlechtes Tattoo oder so, ja, genau. Ah ja, aber ich meine, man kann mich nicht sehen, während ich dir hier die Fragen stelle, aber ich war gerade so, eine Zuckerwatte ist ein Gespinst, natürlich. Wir kommen zu unserem ersten Spiel, bevor wir über geschlechtliche Vielfalt und Neurodivergenz sprechen wollen. Und ich werde dir jetzt 90 Sekunden lang Fragen stellen und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus. Ich stelle hier meine Stoppuhr, so, damit ich Bescheid weiß. Und dann spiele ich gleich den Sound ab und dann geht's los. Okay?
Autistische Mustererkennung am Start.
Ja, alles klar.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was hast du immer im Kühlschrank?
Tofu. Räuchertofu von Edeka.
Wann warst du zuletzt richtig sauer?
Vorgestern.
Welche App hat dein Leben besser gemacht?
Timo.
Was macht die? Was ist das für eine App?
Eine Struktur-App für Menschen, die neurodivergent sind und die dir tatsächlich deinen Tag in ganz viele kleine Routineschritte einplant. damit man, also hat tatsächlich unsere Zusammenleben mit ADHS und Autismus verbessert. Mittlerweile brauchen wir sie nicht mehr, aber sie war so der Game Changer, um Routinen reinzubekommen.
Wann bist du in deinem Element?
Im Wasser.
Wenn du eine bekannte Person, tot oder lebendig, zum Essen einladen könntest, wen?
Rita Mae Brown.
Was hättest du besser nie begonnen?
TikTok.
Was hast du zuletzt Schönes geschenkt bekommen?
Mehrere Bilder zu meinem Geburtstag.
Mit wem hast du noch eine Rechnung offen?
Okay, die Liste ist länger. Wollen wir bei der CDU anfangen?
Ja, gerne. Bist du dir selbst ein Vorbild?
Manchmal.
Was war der absurdeste Trend, den du mitgemacht hast?
Ich habe versucht, mir die Haare zu toupieren, als ich 16 war und verzweifelt in dieser Emo-Phase festhing, in der ich aber auch nie richtig dazugehört habe. Sagen wir es so, mit sehr glatten, sehr dicken Haaren, schlechte Idee, bitte tu das nicht.
So, da ist der Pfiff. Das war's schon. Zumindest mit unserem kurzen Spiel. Ja, sehr schön. Diese App können wir vielleicht auch mal in den Shownotes verlinken. Kann mir vorstellen, dass das für die ein oder andere Person, die uns zuhört, auch ganz interessant ist. Das offizielle Motto von Minzgespinst lautet, die beste Rache ist ein gutes Leben. Da sind wir wieder bei der langen Liste der Leute, mit denen noch eine Rechnung offen ist. Kannst du ausführen, was ihr damit meint, die beste Rache ist ein gutes Leben?
Als ich mich geoutet habe, hatte ich die Situation, dass halt sehr viel dann einfach ich recherchiert habe über Transgeschlechtlichkeit und so weiter. Und das, was man am häufigsten bekommt, ist ja, Transpersonen werden diskriminiert, Transpersonen leiden, sie leiden unter Geschlechtsdysphorie, sie leiden unter der Gesellschaft, sie leiden unter Diskriminierung, sie leiden darunter, keine Arbeitsplätze zu finden, sie sind überdurchschnittlich qualifiziert und unterdurchschnittlich häufig eingestellt, sie leiden unter der Krankenkasse und dem MDK, also dem medizinischen Dienst der Krankenkasse, der entscheidet, ob Menschen geschlechtsangleichende Operationen bekommen. Sie leiden, sie leiden, sie leiden. Als ich meine Autismusdiagnose bekommen habe, begann das Spiel von vorne mit AutistInnen leiden, 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 leiden. Und irgendwie war ich so, nee. Also einerseits, weil tatsächlich die Situation sehr viel komplexer ist und andererseits, wenn Menschen sich outen und zu sich selbst finden oder auch eine Diagnose bekommen, die faktisch ihr gesamtes Leben, ihr gesamtes Sein beeinflusst, ist das, was sie die ersten 10 Google-Seiten hören mehr oder weniger, sie leiden. Und dachte mir so, das müssen wir irgendwie anders machen, weil das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und dann verstehe ich halt auch, wenn ich beispielsweise Eltern von Transkindern oder Eltern von autistischen Kindern berate, dass wenn sie das alles als erste Reaktion bekommen, oh ja, ihr Kind leidet ja so sehr. Oder sie leiden unter dem Autismus des Kindes. Dass das irgendwie nicht so eine sinnvolle Variation ist. Also es ist alles korrekt, aber es ist halt nicht das Einzige. Und dann kam halt die Sendung mit der Maus, mit der Transperson, wo dann auf Twitter damals noch der riesige Shitstorm losging mit der Zwangsmaus, die entsprechend Leute trans machen würde. Und ich mir so dachte, das Schlimmste, was ich diesen Menschen antun kann, ist ein gutes Leben zu haben. Das Schlimmste, was wir alle als marginalisierte Personen dieser Gesellschaft, dem System, aber auch aktiv den feindlichen Leuten gegenüber antun können, ist sie völlig irrelevant zu machen, sodass sie sich, keine Ahnung, zu Hause in ihrem Keller rumpelstilzchenartig über all die bösen emanzipatorischen Dinge aufregen können, aber es niemanden interessiert. Und das dachte ich mir, so wäre mit Abstand die beste Rache, die ich mir für dieses System vorstellen kann, weil sie so unglaublich passiv ist und weil sie unglaublich positiv ist, weil ich mich nicht mehr auf diese Menschen konzentriere, sondern darauf konzentriere, ein gutes Leben für so viele Menschen wie möglich zu schaffen. Und das gleichzeitig auch noch in dem Moment die beste Rache ist, die man sich vorstellen kann, weil es nichts mehr, nichts regt, beispielsweise Reichelt mehr auf, als irrelevant zu sein, keine Reichweite mehr zu haben und nur noch in seinem eigenen Keller vor sich hin zu pöbeln. Das wäre für ihn das absolut Schlimmste, weil all diese Menschen auf Reichweite aus sind. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich mir wünschen würde.
Wie definierst du ein gutes Leben?
Das ist tatsächlich eine schwierigere Frage, weil es zu meinen eine persönliche Antwort ist. Ich möchte Sicherheit, ich möchte auch existenzielle Sicherheit, aber zum anderen eben auch eine strukturelle. Wir müssen strukturell Dinge verändern und es wird kein gutes Leben geben, ohne dass wir Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Transfeindlichkeit, Ableismus und so weiter einfach aktiv bekämpfen und aktiv ändern, weil ansonsten ist es immer nur ein besseres Leben für einige. Das ist ja das, was dann tatsächlich auch beim White Feminism kritisiert wird. Wir haben dann mehr Frauen in Führungspositionen, aber ansonsten ändert sich nichts. Und ja, was wir brauchen, ist dafür eine fundamentale Änderung. Und meiner Meinung nach tatsächlich auch, wenn wir eine inklusive Gesellschaft haben wollen, müssen wir am Wirtschaftssystem Erwartungen ändern, beziehungsweise die Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert, ändern. Eben auch, weil Klimakatastrophe real ist. Und wenn wir weitermachen wie bisher, die Klimakatastrophe halt nicht umdrehen und weggehen wird. Das ist so, das funktioniert nicht.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Wir bleiben nochmal beim Aspekt geschlechtliche Identität. Es wird ja zuletzt über verschiedenste Themen in dem Bereich diskutiert und gestritten. Zum einen über den Gesetzesentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz. Es soll das sogenannte in Häkchen transsexuellen Gesetz von 1980 ablösen, das Transmenschen, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen, Schikanen aussetzt und in ihre Intimsphäre massiv eingreift. Nach Jahrzehnten des Protests und der Kritik von TransaktivistInnen und queeren Communities steht jetzt das neue Selbstbestimmungsgesetz kurz vor seiner Verkündung. Ob das alles so optimal ist, was da drin steht, können wir auch gerne drüber sprechen. Und zum anderen wurden eben in einigen Bundesländern sogenannte Genderverbote in schriftlichen Arbeiten und Korrespondenzen, beispielsweise in der Verwaltung und in der Schule, beschlossen. Wie blickst du gerade auf diese politisch vorangetriebenen gesellschaftlichen Veränderungen?
Genervt. Also tatsächlich, ich sehe die Gefahr darin, aber gleichzeitig gerade diese Art und Weise, diese Debatten zu führen, ist so von in dem Moment auch rechten Dog Whistles gedrängt worden, dass ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich nur noch gegen so ein Feld von Strohmännern anarbeiten, bevor wir überhaupt zu unseren eigenen Themen kommen können. Und das ärgert mich, weil das bedeutet, dass diese Debatte so weit einfach verschoben wurde. Es gibt ja diese Metapher, das Goal verschieben, also das Tor verschieben. Und jedes Mal, wenn eine Argumentation kommt, wird einfach das Ziel der Argumentation weiter verschoben. Und in diesem Fall haben wir einfach das Feld, auf dem wir spielen, bereits irgendwie vor 3 Kilometern hinter uns gelassen. Und Leute rennen nur noch mit diesem Tor durch die Gegend. Und da ist mittlerweile mein Gedanke, okay, kriegen wir das überhaupt noch wieder auf ein Spielfeld oder müssen wir irgendwie komplett anders an die Sache rangehen, weil zum einen die deutsche Sprache ist unfassbar vergeschlechtlicht, geschenkt. Ich studiere ein linguistisches Studienfach. Ich kann in 6 Sprachen und 7 Schriftsystemen analysieren, was und wie Gendern funktioniert. Auf der anderen Seite, der Glottisschlag ist ein völlig normaler Bestandteil der deutschen Sprache, weil wir kriegen durchaus den Unterschied zwischen Urinsekten und Urinsekten hin. Oh Wunder. Das heißt, bereits da geht's los, das ist keine Pause und kein seltsames Sonderzeichen und das internationale Phonetikalphabet hat ein Zeichen für den Glottisschlag. Das Ding sieht aus wie eine Mischung aus Fragezeichen und Fleischerhaken. Meine Argumentation da wäre einfach, in dem Moment, können wir das nicht einfach überall einsetzen, wo ein Glottisschlag vorkommt, dann hätten wir ein weiteres Zeichen im Alphabet und müssten das halt auch vor Oma, Opa und Apfel setzen, weil es im Deutschen keine betonten Vokale gibt. Würde auch die Argumentation, es würde damit Menschen die Sprache erschweren, die Deutsch neu lernen, den Wind aus den Segeln nehmen, weil de facto der Grund, warum deutsche Menschen Englisch so hart sprechen, ist die Tatsache, dass wir einen Glottisschlag überall da reintun, wo er nicht hingehört. Und dass andere Akzente so weich klingen, ist der Grund, dass diese Menschen keinen Glottisschlag kennen, weil er es in anderen Sprachen beispielsweise weniger ausgeprägt ist. Aber zu dieser Debatte kommen wir gar nicht erst, weil wir darüber diskutieren müssen, ob Bayern jetzt irgendwie Gendern verbietet.
Ja.
Als eine Partei, die das als Freiheit definiert. Irgendwie in meiner Welt sind Verbote jetzt kein Teil von freier Sprachentfaltung, aber ich bin halt auch nicht aus Bayern und nicht bei der CDU. Also vielleicht haben wir hier einfach eine Definitionsproblematik. Und die gleiche Geist der Debatte ist im Selbstbestimmungsgesetz drin. Allein die Tatsache, dass der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung ihnen mitteilen musste, dass ihre Datensammlung, die da eine Zeit lang drin standen, einfach illegal ist, ist so, wer macht eigentlich euren Job? Beziehungsweise, wie kommt es, dass das eure Idee eures Jobs ist? Und zum anderen, diese ganze getränkte Sauna-Debatte ist jetzt halt im Gesetz verankert, genauso wie die transmisogyne Idee, dass irgendwie eine allgemeine Wehrpflicht dann fabriziert wird, wenn Menschen in dem Moment irgendwie ihren Geschlechtseintrag von männlich zu weiblich ändern. Und was immer noch zu kurz kommt und was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, ist einfach eine Transgesundheitsversorgung, über die gar nicht mehr geredet wird, weil Genderverbote und angsteinflößende Gesetzesentwürfe auf der Agenda stehen.
Ja, wir befinden uns hier auch während der Aufnahme mitten im Pride Month. Was bedeutet dir dieser Monat? Bedeutet das überhaupt irgendwas für dich?
Mehr Arbeit.
Ich kenne das ja auch als kleinwüchsige Person, dass dann immer so bestimmte Tage im Jahr so, da wird es wieder stressig.
Ich bin halt mittlerweile immer so zwiegespalten. Einerseits finde ich es gut, dass irgendwie mehr Menschen zeigen, dass queere Menschen existieren. Okay, gut, dass auch irgendwo Leute das Ganze zumindest so auf die Agenda nehmen, dass es Sichtbarkeit schafft, weil in dem Moment wir derzeit auch in politischen Stimmungen sind, wo am liebsten queere Menschen halt unsichtbar gemacht werden sollen. Gleichzeitig Regenbogenlogos und neue irgendwie Konsumartikel lösen halt strukturelle Veränderungen nicht. Und zum anderen ist es halt wieder die Sache, wenn sich ein CSD wie Urlaub vom Aktivismus anfühlt, geht halt der politische Part unter. Gleichzeitig denke ich, dass wir alle auch mal feiern sollten, dass wir überhaupt noch existieren, weil auch das ein wichtiger Teil ist und eben die beste Rache ist ein gutes Leben. Queere Existenz nicht nur aktivistischer Kampf sein darf, weil wir dann davon ausbrennen. Und gleichzeitig ist es eben wieder so ein Widersprüche aushalten für mich, weil ja gut, alle machen dann eine wilde, queere Party und am nächsten Tag sind halt wieder die Gewalttaten auf dem höchsten Stand seit Ewigkeiten. Für mich ist dieses Jahr einfach sehr schwer, weil so Gegensätze aufeinander prallen. Es ist sehr schwierig, sich einzureden, dass queere Existenz so besser wird und alles sehr viel besser aussieht und dass wir eigentlich in eine hoffnungsvolle Zukunft wechseln, wenn ich mir die EU-Wahl angucke und dann eben auch die Gewalttaten gegen queere Menschen auf dem Höchststand sind und von Jahr zu Jahr zunehmen. Also da ist eben so dieses, wir brauchen eigentlich noch viel mehr Partys, weil wir alle ausgebrannt sind und gleichzeitig, was feiern wir überhaupt? Weil es gibt gerade nicht so viel zu feiern, außer der Tatsache, dass wir halt immer noch existieren.
Was ist deine Utopie, auch was Unternehmen angeht? Also wie können sich Unternehmen ernsthaft für die Belange von LGBTIQ+ stark machen? Und ja, müssen da nur die Strukturen reformiert werden oder muss insgesamt die Struktur der Lohnarbeit neu gedacht werden? Wie siehst du das?
Tatsächlich mache ich mich jetzt möglicherweise bei einigen Hörenden unbeliebt, aber ja, auf jeden Fall muss die Struktur der Lohnarbeit überarbeitet werden. Der 8-Stunden-Tag kommt aus einer Zeit, in der mindestens eine Person meistens zu Hause blieb und tatsächlich der Lohn einer Person ausreichte, um entsprechend eine Familie bzw. sich selbst zu ernähren. Und bereits damals wurde der 8-Stunden-Tag massiv erkämpft, weil vorher gab es halt 10, 12, 16-Stunden-Tage. Es gab in dem Moment in Westeuropa Kinderarbeit. Es gibt immer noch global Kinderarbeit. Und es gibt immer noch global Orte, an denen auch der 8-Stunden-Tag utopisch ist und gleichzeitig für einen viel zu geringen Lohn Menschen Produkte herstellen, um dann in Europa die dann in Europa für signifikant mehr Geld verkauft werden. Und das Gleiche passiert tatsächlich auch in Behindertenwerkstätten, wo Menschen ein Taschengeld bekommen von durchschnittlich knapp 1,20 die Stunde für einen 40-Stunden-Woche, also einen 8-Stunden-Tag. Und die Produkte ja auch gut genug zu sein scheinen, um im allgemeinen Handel verkauft zu werden, die Arbeitsleistung aber nicht gut genug ist, um adäquat entlohnt zu werden. Also wird zumindest behauptet. Und damit sind wir halt faktisch bei einer Form von Ausbeutung. Und ich habe ein Problem damit, wenn Menschen ausgebeutet werden. Und bin der Meinung, dass da eben auch wir schauen müssen, wie können sich Dinge verändern. Allein in der Pandemie waren diese Klamottenberge, die in der Wüste Sahara abgeladen wurden, ein Zeichen dafür, wir produzieren zu viel. Und wir produzieren mehr, als wir Ressourcen haben. Und da kommt dann tatsächlich auch Ökologie zusammen mit meinen Erfahrungen als behinderte Person. Wenn ich für Dinge keine Ressourcen habe, dann nehme ich sie nicht auf Kredit, sondern dann schaue ich, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, auskommen. Und es gibt halt diesen Tag im Jahr, ab dem wir eigentlich die Ressourcen für das Jahr aufgebraucht haben und von den Ressourcen für die kommenden Jahre arbeiten. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, da kommen eben auch die Erfahrungen von behinderten Menschen zusammen mit den Erfahrungen im Bereich Klimakatastrophe und Ausbeutung, die ja auch behinderte Menschen machen. Und wir haben so einen Intersektionalitätszirkel. Und ja, wir müssen das Prinzip Lohnarbeit überdenken. Wir müssen das Prinzip Ressourcen überdenken und auch, wofür werden Ressourcen benötigt? Welche Strukturen sind überhaupt noch angemessen? Wir haben einen unfassbaren technologischen Fortschritt und gleichzeitig einen unfassbaren Anstieg von Depressionen und Burnout-Erkrankungen. Das liegt nicht daran, dass die Generationen schwächer geworden sind, sondern einfach, dass wir in einer Zeit fundamentaler Unsicherheit leben und Menschen de facto einfach weniger Möglichkeiten haben als die Generation meiner Eltern und Großeltern. Und gleichzeitig aber die Arbeitsleistung nicht unbedingt weniger geworden ist. Aber die Ausfälle aufgrund von chronischen Erkrankungen, Depressionen und Burnout sind massiv gestiegen. Und seit 2020 kommt halt auch noch aktiv die Erfahrungen von Long-Covid und deutlich erhöhtem ME/CFS-Erkrankungen dazu. Das heißt, wir werden umdenken müssen. Menschen sind eine endliche Ressource. Wenn wir sie alle verbrennen, haben wir keine mehr.
Ja, im Gegenteil. Also es gibt ja sogar Studien, dass die Arbeitsleistung heutzutage so hoch ist wie noch nie zuvor. Also das passt ja. Wir brennen alle aus. Und trotzdem wird sich beschwert, dass wir zu wenig arbeiten würden. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel und dafür stellen wir uns vor, dass nur Kinder Zuhörende dieses Podcastes sind. Und du erklärst den Kindern in möglichst einfachen Worten, was ihr mit Minzgespinst macht. Ich spiele den Jingle ab und dann gehört die Bühne dir.
Ganz schön einfach. Kinder hören zu.
Mit Minzgespinst erkläre ich anderen Menschen, dass das Gehirn von autistischen Menschen oder Menschen mit ADHS anders funktioniert. Und wir deshalb anders auf die Umwelt reagieren. Beispielsweise geht es darum, dass für uns das Licht häufig zu hell ist oder die Welt zu laut ist oder wir uns nicht so richtig gut mit anderen Menschen verstehen und uns dann streiten. Und da ist es dann eben meine Aufgabe, Menschen zu zeigen, wie sie besser miteinander umgehen können, ohne dass es da zu Streit kommt. Außerdem gibt es Menschen, die weder männlich noch weiblich sind, also weder Mann noch Frau. Und da erkläre ich, wie das für diese Menschen ist und wie wir dessen dann einfacher machen können, dass es neben rosa und hellblau auch noch die Möglichkeit gibt, beispielsweise orange oder grün oder gelb oder andere Farben dann möglich zu machen. Und ich zeige Leuten, dass auch Jungs Glitzer mögen können und Mädchen alle Möglichkeiten haben sollten, zu werden, was sie wollen, und Jungs natürlich auch. Und alle Geschlechter, die weder das eine noch das andere sind, auch. Denn wir werden alle irgendwie als Kinder geboren und alles andere kommt dann später.
Vielen Dank für diese schöne Erklärung. Wir kommen von sozialer Ungerechtigkeit genau zu dem Thema, nämlich Neurodivergenzen und Inklusion. Und du hast das gerade so schön schon für die Kinder erklärt, aber vielleicht kannst du noch mal zum Einstieg ein bisschen größer umreißen, was Neurodivergenzen eigentlich sind, für alle, die uns zuhören und noch nicht so im Thema sind.
Ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Hat irgendjemand von euch Apple-Produkte? Hast ja. du schon mal versucht, dein Apple-Produkt mit irgendetwas von Chrome oder Windows kompatibel zu machen?
Ja, es ist nicht möglich.
Das ist Neurodivergenz.
Sehr schön.
Also das ist tatsächlich für mich immer das plakativste Beispiel dafür, weil in jedem Raum, in dem ich bin, irgendwer sitzt mit dem iPhone, der schon mal verzweifelt versucht hat, das iPhone mit irgendetwas kompatibel zu machen, das nicht von Apple ist. Und wir da dann auch die Möglichkeit haben, genau, das ist eben... Neurodivergente Gehirne laufen auf einem anderen Betriebssystem als neurotypische Hirne, aber keines dieser Betriebssysteme ist besser oder schlechter und es gibt auch keine Möglichkeit, diese Betriebssysteme zu ändern, sondern eben wir müssen gucken, wie kriegen wir dann im Zweifelsfall Übersetzungen hin, wie kriegen wir Transferleistungen hin und wie werden auch Daten einfach faktisch anders verarbeitet. Das heißt nämlich auch, wenn ich beispielsweise ein Docs-Format habe, wird das bei Apple erstmal Schwierigkeiten geben und muss vielleicht konvertiert werden. Wenn ich irgendwas ohne Adobe versuche, in eine PDF zu verwandeln, muss da geguckt werden, wie man Dinge anders wahrnehmen kann und so weiter und so fort. Das heißt, aber das sind eben Beispiele, mit denen können Leute was anfangen. Wenn ich sage, autistische Menschen haben keine Reizhemmschwelle, ist das viel zu abstrakt. Wenn ich sage, ich nehme bewusst alle Geräusche in diesem Raum wahr und auch das, was ihr alle ausblenden könnt, wenn ich beispielsweise eine Veranstaltung halte, neurotypische Menschen können den Beamer ausblenden. Ich nicht. Mhm. Und da merke ich dann, wir können nicht jenseits unseres Tellerrands arbeiten, sondern wir brauchen diese Übersetzungsleistungen, damit wir verstehen, nicht nur, dass Hirne unterschiedlich funktionieren, sondern auch, welche Konsequenzen das hat. Weil solange es abstrakt bleibt, enden wir bei dem, was ich häufig erlebe. Sobald es zu einem Konflikt kommt, sollen neurodivergente Menschen bitte aufhören, neurodivergent zu sein und sich endlich mal anstrengen und das können.
Autismus gehört ja auch zu nicht sichtbaren Behinderungen. Das ist auch meine Erfahrung, wenn ich über Inklusion spreche, kommt auf die Zielgruppe an, aber das ist da, wenn sie mir dann erzählen, wir haben einen barrierefreien Veranstaltungsort, dann geht es eben darum, dass Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, in diesen Ort rein können und alle anderen werden dann aber trotzdem nicht mitgedacht. Ist es gerade bei nicht sichtbaren Behinderungen nochmal eine besondere Herausforderung, dafür zu sensibilisieren und aufzuklären?
Es ist vor allen Dingen die doppelte Erfahrung. Entweder bin ich nicht behindert genug, um zu sprechen, weil... Du bist ja nicht so richtig behindert und du bist ja nicht so richtig autistisch wie die richtigen AutistInnen. Also welche also es sind halt in dem Moment immer die nicht vorhandenen, nicht sichtbaren, anonymen, abstrakten, richtigen autistischen Menschen. Und ich bin ja, weil ich darüber rede, bin ich automatisch nicht autistisch genug, weil wenn ich autistisch genug wäre, könnte ich nicht darüber reden. Was im Endeffekt bedeutet, dass am besten niemand über Autismus reden sollte, weil die Betroffenen halt alle nicht richtig autistisch sind.
Oh Gott.
Ja. Während ich gleichzeitig aber auch sage, wir haben das Privileg der in dem Moment Überlebenden. Das Privileg derjenigen, die nicht in stationären Einrichtungen sind. Das Privileg derjenigen, die irgendwie in diesem System auch Abschlüsse geschafft haben, dass wir überhaupt von der Mehrheitsgesellschaft ernst genommen werden. Darüber habe ich auch schon mit Raoul Krauthausen häufig geredet. Weder Raoul noch ich waren im stationären Wohnen. Wir sind nicht als Kinder bereits in Förderschulen gekommen. Wir haben beide Abitur und das macht uns privilegiert. Aber gleichzeitig ist es eben diese Zwischenposition. Wir reden nicht für die Menschen, die keine Stimme haben, weil das steht uns nicht zu. Aber wir müssen gleichzeitig zeigen, dass selbst die Menschen, die dafür reden können, bereits diskriminiert sind. Und was wir bräuchten, wäre halt auch da eine strukturelle Ermöglichung von weiteren Perspektiven. Und eben nicht einerseits die Abwertung der Leute, die sich äußern können, und auf der anderen Seite die Beibehaltung des Status quo. Mhm. Und Autismus ist so lange unsichtbar, wie ich maskiere. Wenn ich aufhöre zu maskieren, wird Autismus plötzlich sehr, sehr sichtbar.
Magst du einmal kurz erklären, was maskieren bedeutet? Ich weiß es, aber für alle, die uns zuhören und es vielleicht
maskieren bedeutet, dass ich in einer neurotypischen Gesellschaft als neurotypisch genug wahrgenommen werde, um mitreden zu dürfen. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Fremdsprache. Für mich ist neurotypisch eine Fremdsprache, die ich vergleichsweise flüssig spreche. Sobald ich aber angespannt bin oder nervös oder irgendwie, irgendwas nicht funktioniert, und die Liste der Dinge, die nicht funktionieren können und mich unter Druck setzen, ist als autistische Person sehr lang, wird es sehr sichtbar, weil ich dann in meine Erstsprache zurückfalle und dann auch die Verhaltensweisen zeige. Es ist so, Autismus ist so lange unsichtbar, bis man einen Meltdown hat, dann ist das sehr sichtbar. Meltdowns sind sehr sichtbar.
Ja. Menschen haben nichts gegen Inklusion, sie tun nur nichts dafür. Das hast du vor kurzem im Tabula Rasa Podcast gesagt. Ist es der fehlende Wille der Gesellschaft, Teilhabe für behinderte Menschen zu ermöglichen? Ist dieser fehlende Wille auf Faulheit und Gemütlichkeit zurückzuführen oder gibt es da noch andere Gründe?
Ich glaube, bei mir war der Gedanke dahinter vor allen Dingen, Inklusion finden Menschen so lange gut, solange es A, irgendwer anders macht und B, es ihr Leben nicht beeinflusst. Und das ist halt ja schön, dass ihr abstrakt Inklusion super findet, aber damit wird es halt nicht konkret. Es wurde aber auch der Mehrheitsgesellschaft sehr lange sehr einfach gemacht. Auch mit den Argumentationen wie, wir müssen die Barrieren in den Köpfen abbauen. Ja, super. Ja. Das heißt, Leute denken jetzt ganz lange darüber nach und bauen ihre, in dem Moment ist es halt beinahe egal, weil selbst wenn du noch Barrieren im Kopf und Vorbehalte hast, kannst du trotzdem Strukturen verändern. Wir haben beispielsweise eine Checkliste Inklusion erarbeitet, wo Veranstaltungen sichtbar machen können, welche Barrieren vorhanden sind. Selbst wenn sie noch nicht abgebaut haben, kann ich dann zumindest entscheiden, komme ich dahin oder nicht. Und nicht dieses, unser Laden ist barrierefrei, wir haben nur eine Stufe und ein Klo, das zu schmal ist, um irgendwie zu zweit da reinzupassen. Aber wir sind uns sicher, dass es ansonsten ganz bestimmt barrierefrei ist. Nee, das ist halt nicht die Definition von Barrierefreiheit.
Ja. Du hast gerade gesagt, es hat sich dann eben konkret noch gar nichts geändert. Was muss sich denn konkret in unserer Gesellschaft ändern, damit du sagen würdest, das ist eine inklusive Gesellschaft, an der alle teilhaben können?
Die Bewertung. Derzeit haben wir Fähigkeiten, die als normal gewertet werden. Verbale Sprache, Hören, Sehen. Wobei Sehen sehr spannend ist, weil Brillen so normalisiert sind, dass sie nicht mehr als Behinderung oder als Erkrankung gewertet werden und damit das Hilfsmittel Brille nicht mehr finanziert wird. Das ist dann nämlich der Moment, wenn tatsächlich Einschränkungen so normalisiert sind, dass dann im Zweifelsfall die Krankenkassen sagen, nö, Brillen finanzieren wir nicht mehr. Oder halt nur noch unter besonderen Bedingungen. Aber wir bewerten halt diese Fähigkeiten als normal. Alle Fähigkeiten, die normal sind, sind die Fähigkeiten von chronisch gesunden, nicht behinderten Menschen. Und alle Fähigkeiten, die dem nicht entsprechen, sind dann erst einmal schlecht oder schlechter oder halt anders oder mein persönliches Hasswort, besonders. Ananas auf Pizza mag eine besondere Sache sein, aber das Bedürfnis, dass man nicht dauerhaft von Strobolichtern im Supermarkt geblendet wird, ist es nicht. Und häufig wird dann eben aber auch als Gegenargument gebracht, Inklusion bringt allen was. Das ist auch korrekt, aber das ist halt nicht die Argumentation, wie wir Menschenrechte für behinderte Menschen durchsetzen sollten, weil das halt wieder aus dem Blick der Mehrheitsgesellschaft ist. Stille Stunden im Supermarkt sind super, pun not intended, aber nett dabei. Aber in dem Moment ist halt die Argumentation, wir brauchen sie, weil sie bringen autistischen Menschen was und sind ja auch noch cool für hier die Liste einfügen. Genauso wie ihr alle werdet, wenn ihr irgendwann alt seid und einen Rollator benötigt, dankbar sein für Rampen. Ja, aber es wäre mir halt lieb, wenn Leute solidarisch wären, ohne in dem Ding von, es könnte euch ja auch mal betreffen, weil das ist eigentlich nur ein Appell an eine zutiefst egozentrische Sichtweise. Ich kümmere mich erst darum, wenn es mich auch trifft. Und das heißt, in einer inklusiven Gesellschaft müssen wir weg von diesen Bewertungen und tatsächlich dann auch von diesem Leistungsdenken. Weil gerade im Bereich Autismus ist es eben auch mit Asperger aus einem Leistungsdenken überhaupt dazu entstanden, dass Hans Asperger die autistischen Menschen, die er als nützlich genug eingeschätzt hat, nicht in die Aktion T4 geschickt hat. Das heißt, da haben wir ein faschistisches Leistungsdenken, das Menschen faktisch umgebracht hat. Und erst vor kurzem kam ein Stein in eine Einrichtung für behinderte Menschen mit Euthanasie ist die Lösung. Das ist ein faktischer Mordaufruf und es interessiert niemanden. Also außer die Leute, die es halt eh interessiert, weil danke, ich würde gerne weiterleben. Und eine Menge anderer behinderter AktivistInnen auch. Aber ansonsten,
Genau, also als Hintergrundwissen, das war eine Einrichtung der Lebenshilfe in Mönchengladbach, wo mit einem Stein eben mit dieser Aufschrift Euthanasie ist die Lösung die Tür, der Glaseinsatz der Tür beschädigt wurde. Und das hat wirklich sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit generiert. Vielleicht gibt es Initiativen, Projekte, Menschen, KünstlerInnen, die du ganz toll findest, die daran mitwirken, deiner Utopie, der Arbeit von Minzgespinst näher zu kommen. Und du hast jetzt in der allerletzten Kategorie die Möglichkeit, quasi Werbung für diese Projekte, für diese Menschen zu machen. Auch hier spiele ich den Jingle ab und dann darfst du gerne auf alles, was dir wichtig ist, hinweisen.
Schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Okay. Ich fange an mit Marco Linguri. Marco macht sehr gute Arbeit im Bereich Antirassismus und Islam. Und ich tausche mich unglaublich gerne mit ihm aus und wir machen tatsächlich auch relativ viel so ähnliche Erfahrungen, auch in unterschiedlichen Communities und in unterschiedlichen Bereichen. Und dann ist es immer schön, da jemanden zu haben, der in dem Bereich auch sich austauscht und mir einfach uns gegenseitig sich da zu unterstützen. Und dann Suki macht als Zucchini mittlerweile Kinderlieder und bringt damit auch einfach ein geschlechtergerechteres Bild in die Kinderliederwelt, die bisher sich dadurch ausgezeichnet hat, dass das bisher noch nicht so war. Und hat tatsächlich im neuen Kinderbuch von Raoul Krauthausen, bei dem es um ein Mädchen im Rollstuhl geht, das ins All fliegen will, auch einen Song beigesteuert, als Ela das All eroberte. Das ist sogar zweimal Werbung in einem. Und bei der Buchvorstellung wurde das Ganze dann tatsächlich auch live in Gebärdensprache übersetzt. Und ich hatte das Glück, dabei zu sein. weil ich das Sensitivity Reading dafür machen durfte. Und als letztes Ashkan Hayat Doğan, weil mit der Reihe Urban Fantasy Going da unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen und Intersektionalitäten in Urban Fantasy Geschichten zusammengefasst werden und da regelmäßig Anthologien rauskommen. Bisher, ich hoffe, ich kriege alle zusammen, war es Urban Fantasy Going Queer, Urban Fantasy Going Intersectional, Urban Fantasy Going Fat und Urban Fantasy Going Mental. Und da finde ich es einfach großartig, weil es halt Sichtbarkeit schafft, ohne den erhobenen Zeigefinger zu haben, sondern eben, ja, Diskriminierungserfahrungen, Marginalisierungserfahrungen, aber auch empowernde Momente in Urban Fantasy zusammenfasst. Und ich bin ein bekennendes Fantasy-NB und liebe es immer, wenn da progressive Sachen kommen, weil es die Fantastik einfach sehr viel besser macht.
Wir verlinken das alles natürlich in unseren Shownotes. Als Ela das All eroberte, liegt hier auch im Kinderzimmer, wurde schon begeistert aufgenommen und gelesen mit den tollen Grafiken von Adina Herrmann. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Bex, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und unser Gast warst, unsere Gästin warst und mit uns gesprochen hast über all diese Themen, die, ich glaube, aktueller nicht sein könnten, direkt nach der Europawahl und die uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen werden. Gerade dieses Stichwort Sicherheit, was du vorhin genannt hast, das fand ich so wichtig für all diese Gruppen, über die wir gesprochen haben. Vielen, vielen Dank. Dann weise ich euch noch auf die nächste Folge hin. In 14 Tagen könnt ihr die hören. Ansonsten schaut mal vorbei beim Veto-Magazin auf www.veto-mag.de oder bei Instagram und TikTok. So schwierig TikTok vielleicht manchmal ist, aber Veto ist ein toller Account. Kommt doch mal rum. Bis dann. Ciao.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.